Ja, lass uns einmal aufstehen, lass uns beten. An Gott für diese Zeit bitten, dass er Gnade gibt. Unser großer Gott, Jesus Christus, danke dafür, dass du da bist, Herr, dass du real bist, dass du auferstanden bist und lebst und dass du uns helfen kannst, uns jetzt zu konzentrieren beim Reden und Hören und dass du durch dein Wort, durch deinen Geist unser Herz verändern kannst, Herr. Und darum beten wir, dass das heute Morgen geschieht. Amen. Unsere Welt ist einer Kraft unterworfen, die so stark ist, dass sich ihr keiner entziehen kann. Es ist die Kraft der Sünde und folglich des Todes. Diese Kraft zieht den Menschen mit ihrer ganzen Wirksamkeit runter in die Zerstörung. Die ganze Schöpfung seufzt, schreibt uns Paulus, unter dem Verfall und dem Tod. Diese Kraft zieht den Menschen weg von Gott. Und seit Menschengedenken nutzt Satan diese Kraft, beziehungsweise er steht dahinter, er ist der Lügner von Anfang an, der Verführer in dieser Welt und die Bibel nennt ihn an einer Stelle sogar auch Fürst, beziehungsweise Gott dieser Welt, der dafür sorgen will, dass du und ich voller Angst und voller Panik sind, dass wir hoffnungslos werden, dass wir keinen Ausweg sehen, dass wir kraftlos durch die Gegend ziehen. Er will nicht, dass du mit Gott in Kontakt trittst oder dass du als Gläubiger auf ihn siehst. Er will nicht, dass du als Kind Gottes Gebrauch machst von dieser anderen Kraft. Diese andere Kraft, die noch größer ist, die noch stärker ist, die alles überragende Kraft Gottes. Sie hat eine überwältigende Größe und diese Kraft Gottes hat den toten Herrn Jesus Christus auferweckt. Das ist der Beweis und einen größeren gibt es nicht für die Kraft, die das Universum so noch nie gesehen hat, dass ein toter Jesus Christus in einer anderen Form mit einem anderen Leib auferweckt worden ist. Und doch ist diese Kraft nicht nur einmalig am Kreuz gezeigt worden oder Gottes Kraft vorher schon in der Schöpfung, beim Auszug aus Ägypten oder sonst wo in der Schrift. Nein, diese Kraft ist, wenn du gerettet bist, in deinem Leben sichtbar geworden. Diese Kraft ist es, die dich durchträgt und die dich ans Ziel bringt. Das ist die überragende Größe der Kraft Gottes. Und in unserem heutigen Bibeltext aus Epheser 1, ab Vers 19, finden wir zwei Aspekte dieser überragenden Größe der Kraft Gottes an den Gläubigen bzw. in den Gläubigen. Also schlagt eure Bibeln auf, Epheser 1, wir lesen gemeinsam Gottes Wort, bereits aber ab Vers 18. Epheser 1, ab Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Die ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes über ihn selbst und seine alles überragende Kraft. Und das ist auch das Thema heute Morgen, die überragende Größe der Kraft Gottes in dir. Sie ist nicht theoretisch mal geschehen oder gezeigt worden, sondern sie wird an dir sichtbar. Dazu kommen wir dann nächste Woche noch oder wurde an dir sichtbar und durch den Geist ist sie auch in dir. Und das Erste, wo wir von Paulus was lernen können, der erste Punkt heute, bete, dass du sie erkennst. Das ist ja das, was Paulus hier in den Versen 18 und 19 sagt. Er betet darum, dass wir von unserem Herzen erleuchtet werden, dass wir das erkennen, dass diese überragende Kraft in uns lebt oder an uns wirkt. Und zweitens, sieh, wie sie in Christus wirksam wurde. Und das ist der erste Beweis, den Paulus anführt, dass diese Kraft existiert und dass du heute von ihr in gewisser Sinne Gebrauch machen kannst, beziehungsweise sie in deinem Leben erleben kannst. Und das ist mein Ziel heute für diese Predigt, dass du mehr und mehr von dieser überragenden Größe der Kraft Gottes in dir weißt. So sagt es ja Paulus, damit ihr wisst. Ja? Und dieses Und in Vers 19, das leitet diesen dritten Teil ein, ja? Was Gott durch die Erleuchtung der Herzensaugen bewirken soll. Und zwar dieses Wissen, dieses Erkennen, das Begreifen. Darüber habt ihr letzte Woche schon ein wenig nachgedacht. Aber wozu müssen unsere Augen des Herzens erleuchtet werden? Nun, in Vers 18 haben wir ganz klar diese Absicht, damit ihr wisst, was das und was das ist. Und das sind diese drei Teile, die wir hier haben. Was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und nun heute, was die überragende Größe seiner Kraft an den Glaubenden ist. Damit ihr das wisst. Darum bete ich, sagt Paulus, dass eure Herzen erleuchtet werden. Und diesen Dreiklang der Fürbitte, der ist wirklich toll, der blickt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das hat John Stott in seinem Kommentar sehr schön zusammengefasst. Wenn Gottes Berufung auf den Anfang schaut und Gottes Erbe ja auf das Ende verweist, was uns erwartet, dann ist es Gottes Kraft, die in der Mitte wirkt. Jetzt. An dir. Diese Kraft, so sagt er weiter, bringt uns von der Berufung zum Erbe in Herrlichkeit. Und letzten Sonntag ging es um die ersten beiden Gebetsanliegen des Wissens um Berufung Gottes und des Erbe Gottes. Und heute geht es eben über diese überragende Kraft. Die Größe seiner Kraft. Und dazu muss dein und mein Herz erleuchtet werden, weil wir diese Kraft, und wir haben gerade davon gesungen, Tobi hat dafür gebetet, dass wir uns dieser Kraft nicht immer so bewusst sind. Es ist mein Wunsch, dass wir das umbeten, dass wir dafür beten, dass wir die mehr und mehr erkennen, dass sie unser Leben trägt, dass wir davon geprägt sind. Und dazu brauchen wir eben Gottes Hilfe, dass er uns die Erleuchtung darüber gibt. Bete, dass du sie erkennst. Das ist der erste Punkt. Und das lesen wir in den Versen 18 und 19. Dass wir eben wissen, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Die überwältigende, die überragende, die überschwängliche Kraft oder Kraftwirkung. So wird es je nach Übersetzung beschrieben und im Griechischen steht da ein ganz cooles Wort, das kennen wir so ein bisschen vielleicht, Dynamis. Ja, wir kennen abgeleitete Worte davon wie Dynamo, aber auch vor allem Dynamit. Und das ist letztlich nichts anderes, was dadurch ausgedrückt wird. Kraft. Ja? In einem Lexikon oder in einer Elberfelder Studienbibel steht, das ist die Fähigkeit und die Möglichkeit des Könnens. Dass jemand die Kraft hat und damit die Fähigkeit und Möglichkeit, die Macht, etwas zu bewegen, auszuüben. Ja, und das kannst du dir vorstellen. Wenn du eine Stange Dynamit in deinen Händen hältst, hast du damit die Möglichkeit, die Fähigkeit, etwas zu bewirken, was ganz Heftiges, was Kraftvolles. Ja, du kannst Häuser, Brücken und Berge zum Einsturz bringen. Paulus schreibt hier von dieser Kraft, von der Kraft Gottes. Was bedeutet diese Kraft? Was bedeutet es, dass Gott Kraft hat? In einem Lexikon steht, Gott ist allmächtig und dazu fähig, alles zu tun, was er will. Seine Macht ist nur durch sein eigenes Wesen begrenzt. Ja, das heißt, er hätte die Macht, die Erde so zu vernichten. Aber sein Wesen der Liebe sagt nein. Er hätte die Macht, Böses zu tun. Aber das Wesen seiner Heiligkeit sagt nein. Und somit ist seine Macht nur durch sein eigenes Wesen begrenzt. Das ist Gottes Macht. Er kann aber alles tun. Er ist über allem. Und Kraft ist also erst einmal eine Eigenschaft Gottes, was wir an vielen Stellen in der Bibel lesen. Es ist Kraft, die er besitzt, Macht, die er besitzt, mit der er wirken kann und das auch getan hat und tut. Wir wissen davon, dass Jesus als Sohn Gottes diese Kraft besaß und auch besitzt. Ja, wir haben das an seinen Wundern gesehen, diese göttliche Kraft, die da zum Ausdruck kam und das ja heute noch wirkt. Und das Dritte, was wir haben, diese Kraft wird durch den Geist, wurde damals auf Jesus, in Lukas 4 lesen wir das, auf Johannes, also auf andere Gläubige übertragen, beziehungsweise die Bibel sagt auch, der Geist selbst ist die Kraft, die dann in uns ist, in uns wirkt. Ja, deswegen habe ich das Thema auch so genannt, die Kraft Gottes in dir. Das sind so drei Aspekte, die vielleicht erstmal wichtig sind mit einigen Stellen dazu, dass Gott die Kraft hat, dass sein Sohn die Kraft hat und dass durch den Geist die Kraft an dir gewirkt oder in dir ist. Und mit dieser überragenden, mit dieser überwältigenden Kraft wirkt er an dir, der du sein Kind bist. Durch seinen Geist, weißt du das? Ich denke, theoretisch, ja. Aber wie wenig machen wir Gebrauch davon im gewissen Sinne in der Praxis? Ja, wie wenig sind wir überzeugt davon? Wie viel jammern wir, meckern wir, klagen wir? Darum betet Paulus darum, dass unsere Herzen erleuchtet werden, dass wir wissen, diese Kraft ist an uns, in uns wirksam. Und das wird nochmal bestätigt. Habt ihr in Vers 19, schaut nochmal rein, wie mit welchen Begriffen Paulus das hier sagt. Er sagt, diese überragende Kraft nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das sind fast alle synonyme Begriffe. Er wirkt. Er hat die Macht, er hat die Stärke. So sehr bündelt Paulus das hier. Er will das zum Ausdruck bringen, so kraftvoll ist diese Kraft, mit der er kräftig wirkt. Sie ist real. Und bevor wir uns diese reale Kraft am Beispiel der Auferstehung Jesu anschauen, möchte ich zu diesem ersten Punkt noch diese eine praktische Anwendung und einige Gedanken loswerden. Weißt du um diese überragende Kraft Gottes in dir? Bist du dir bewusst, dass der Geist in dir wohnt? Ich denke, wenn du Christ bist, dann solltest du dir dessen bewusst sein, aber dass es nicht ein Geist der Furcht ist, sondern der Kraft, der in dir wohnt. Wenn dir das nicht so bewusst ist, dann stehst du mit mir, mit den Ephesern auf einer Linie. Paulus betet nicht umsonst darum. Er betet nicht umsonst darum, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden, dass wir mehr davon sehen und erkennen, wie Gott wirkt. An uns, in uns. Und ich hoffe, dass das dein und mein Gebetsanliegen wird. Bete um ein erleuchtetes Herz, damit du die überragende Größe seiner Kraft in dir mehr und mehr erkennst. Dass wir das in unserem Leben merken und spüren und wissen, so sagt Paulus, ja, wissen, er kann mich durchtragen. Er vermag es zu tun. Diese Kraft haben wir nicht, um Zeichen und Wunder zu bewirken, sondern um den Weg zu gehen bis zum Ziel. Durch alle Tiefen des Lebens, gegen jeglichen Widerstand. Dass wir uns bewusst sind, auch wenn ein Kampf beginnt, er kämpft mit uns. Wir haben es gesungen. Er ist dabei. Du hast diese Kraft in dir. Und damit kommt vielleicht auch folgende Frage auf. Mir ist sie gekommen, weil ich das auch tue. Tobias hat es heute auch getan. Ist es dann legitim, um Kraft zu beten, wenn wir doch eigentlich diese Kraft haben? Also nicht nur die Kraft an uns erkennen, also dafür beten, sondern für die Kraft zu beten. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, Christus sagt, ihr dürft um alles beten. Und das dürfen wir. Und letztlich, was drückt dieses Gebet aus? Dass wir selber schwach sind. Dass wir uns abhängig wissen von ihm und darum seine Kraft bedürfen. Paulus, wenn wir mal in Kapitel 3 gehen, hat beide Aspekte in wenigen Versen vereint. In Kapitel 3, Vers 16 und 20. Da betet er wieder, tut Fürbitte. Epheser 3, Vers 16, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Und dann Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder denken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ja, seht ihr, auf der einen Seite, Vers 16, ist es so, dass er um die Kraft für innere Stärkung bittet. Und Vers 20 sagt er ganz klar, nun, die Kraft, die wirkt in uns. Es ist beides. Wir dürfen und sollen darum bitten und gleichzeitig wissen und mehr erkennen, sie wirkt. Sie ist real. Und wie mächtig diese Macht ist, diese Kraft ist, werden wir gleich noch ein Beispiel von Jesus sehen. Wir beten zum Beispiel um Kraft, wenn es um unseren Auftrag geht, um unseren alltäglichen Auftrag, vielleicht mit Menschen ins Gespräch zu kommen, vorbildlich zu sein. Betest du da um Kraft, um Weisheit? Ich denke ja. Es ist ein hartes Feld. Und doch dürfen wir wissen, dass wir diese Kraft haben. Dass wir diese Kraft durch den Geist haben, der Herzen verändern kann, dass wir die Kraft des Wortes, des Evangeliums haben, was Menschenherzen bewegt. Wie Jesus versprochen hat bei Himmelfahrt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wozu? Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt er. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Kraft empfangen durch den Geist, wenn er kommt. Wir beten um Kraft für das Leiden im Leben, oder? Wenn wir Schmerzen haben, wenn wir leiden, dann beten wir um Kraft. Und wir haben es hier gelesen, Vers 16, dass wir durch seinen Geist am inneren Menschen mit Kraft gestärkt werden. Das ist menschlich und das ist völlig normal und auch gut, dass wir innerlich aufgerichtet werden. Und da beten wir auch immer für, wenn es um die Kranken geht, dass sie vor allem auch innerlich aufgerichtet werden. Und doch dürfen wir wissen, durch den Geist haben wir die Kraft. Und wenn wir in den 2. Korintherbrief gehen, Kapitel 4, Verse 7 bis 9, dann lesen wir noch einmal von diesem Übermaß der Kraft, dass wir in aller Bedrängnis und in all den Dingen, die uns kaputt machen wollen, wissen, es ist seine Kraft, die uns da rausholt. 2. Korinther 4, Verse 7 bis 9, diese Kraft haben wir von Gott. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei, nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Paulus spricht hier von dem Leiden, die er für Jesus ertragen hat. Wer wirkt denn, dass wir nicht erdrückt werden? Dass wir nicht ohne Ausweg sind, dass wir nicht verlassen werden, dass wir nicht vernichtet werden. Wer wirkt? Gott. Die überragende Kraft von Gott. Sie kommt, nicht aus uns, steht hier. Schöne Verse, sehr ermutigend. Wir dürfen diese Kraft und diese Kraft wissen. Und das ist das Anliegen von Paulus und das erste Anliegen heute. Bete darum, dass du das mehr und mehr erkennst in deinem Leben. Betest du um Kraft zur Ausführung Gottes Willen? Ja. Ich denke schon. Oft ist es nicht leicht, konsequent seinen Willen zu befolgen. Wir rutschen ab. Wir straucheln. Wir fallen. Und doch haben wir die Kraft. Die Kraft, die Gott wirkt. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sagt Paulus im Philipperbrief. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Dass wir ihm gehorsam sind, wie es dort steht. Ich denke, letztlich ist es gut, so wie Paulus zu machen, dass wir beides im Blick haben, dass wir ganz konkret um Kraft bitten, aber auch, dass wir mehr und mehr erkennen, was für eine überschwängliche, überreiche, große Kraft wir in uns haben. Dass wir ausgerüstet sind für unseren Lebensweg Tag für Tag bis zum Ziel. In seiner Kraft, so haben wir es auch im 1. Petrusbrief gelesen, wirst du durch Glauben bewahrt werden. Bete um ein erleuchtetes Herz, damit du die überragende Größe seiner Kraft in dir mehr und mehr erkennst. Woher wissen wir von dieser Kraft? Woher wissen wir, wie groß diese Kraft ist? Und Paulus führt zwei große Beweise an, möchte ich mal sagen. die bis ins nächste Kapitel hineinführen. Den ersten großen Beweis zurück im Epheserbrief finden wir jetzt in den Versen 20 bis 23. Das schauen wir uns heute an. Und den nächsten Beweis finden wir dann in den nächsten Versen in Kapitel 2. Wir lesen einmal von der überragenden Größe der Kraft Gottes, die an Christus wirksam geworden ist. Kapitel 1. Und dann die überragende Größe der Kraft Gottes, die bei der Bekehrung wirksam geworden ist. Es ist dieselbe Kraft, die da wirkt, die Tote lebendig macht. Heute schauen wir uns Beweis Nummer 1 an. Und das ist Punkt 2, sie, wie sie in Christus wirksam wurde. Diese Kraft in Christus, an Christus. Wir lesen nochmal Vers 20 zurück in Epheser 1. Diese Kraft hat er, Gott, in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Ja, Paulus greift diese Kraft auf an den Glaubenden und betont nun weiter, das hier ist der Beweis dafür, dass sie an euch, in euch wirkt. Sie ist an Christus und mit dem, was ich mit ihm gemacht habe, sagt Gott, sichtbar geworden. Und zwar zwei Sachen hier. Erstens durch die Totenauferstehung, die Auferweckung Christi aus den Toten. Und zweitens, dass er in seiner Kraft und Macht ihn eingesetzt hat zum Herrscher über alles und jeden zu jeder Zeit. Und das schauen wir uns an. William MacDonald fasst das sehr schön zusammen, wie ich finde. Warum das denn nun diese Größe widerspiegelt? Warum das groß sein soll? Er sagt, vielleicht würden wir denken, dass die Schöpfung des Universums die größte Offenbarung der Kraft Gottes gewesen sei. Das ist schon mal enorm, wenn man sich das vorstellt, wie groß das Universum ist. Oder vielleicht die wunderbare Rettung seines Volkes aus dem Roten Meer. Auch enorm, was da passiert ist. Doch nein, so sagt er, das Neue Testament lehrt, dass die Auferstehung und Himmelfahrt Christi am meisten göttliche Kraft erfordert hat. So steht es hier. Das ist diese großartige Kraft. Das wird als Beispiel genommen. Warum? Er gibt eine Antwort dazu. Es scheint, dass alle Mächte der Hölle aufgestanden sind, um Gottes Absichten zu verhindern, indem sie Christus im Grab hielten oder seine Himmelfahrt verhindern, sobald er auferstanden war. Aber Gott triumphierte. Die Auferstehung und Verherrlichung Christi war eine ernüchternde Niederlage für Satan und sein Herr und eine herrliche, die größte Demonstration siegreicher Kraft. Finde ich sehr schön zusammengefasst, auch mit dieser Frage, warum das jetzt hier als Beispiel auch angezogen wird. Und das schauen wir uns nun an. Durch seine Auferweckung aus den Toten sehen wir, wie die Kraft Gottes an Christus wirksam war. Die Auferweckung aus den Toten. Ohne diese Auferweckung, wenn wir den 1. Korintherbrief Kapitel 15 lesen, ist unsere Verkündigung leer, haben wir nichts zu sagen. Ist unser Glaube sinnlos, können wir wieder gehen, wären wir noch tot in unseren Sünden. Hätte nichts gebracht, wenn Christus nicht auferstanden wäre. 1. Korinther 15, die Verse 14 und 17. Aber Gottes Kraft hat Christus aus den Toten auferweckt. Und damit hat er etwas getan, was kein Mensch in dieser Form jemals vorher erlebt hat. Denn zwei Aspekte dazu. Der erste, er hat dafür gesorgt, Apostelgeschichte 2, dass die Verwesung bei ihm nicht eingesetzt ist. Und die tritt eigentlich direkt beziehungsweise in den ersten Stunden ein. Dieses ganze Verwesungsprinzip. Und Apostelgeschichte macht deutlich, nein, bei ihm nicht. Gott hat es gehalten. Und das zweite, er ist nicht einfach nur rückgängig wieder lebendig geworden, sondern er ist in anderer Form auferstanden, in dem Sinne, dass er einen neuen Leib hatte. Einen Auferstehungsleib. Und darin ist er der Erste. Und was bedeutet das, wenn er der Erste ist? Wir folgen. Wir folgen. Diese Kraft, die da gewirkt hat, ist dieselbe Kraft, durch die auch dich und mich aus den Vergehungen und Sünden auferweckt hat. Und das ist das, was wir dann im Anschluss finden. Ja, worüber wir uns ja nächste Woche Gedanken machen werden. Ja, schaut mal kurz rein, Epheser 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Auferweckt, auch euch. Genau dasselbe. Nur, dass wir nicht leiblich gestorben sind wie Christus, sondern wir waren geistlich tot, wird hier gesagt. Tot in Vergehung gegenüber Gott in den Sünden. Jeder Mensch ist geistlich gesehen tot. Nicht fähig, alleine aus dem Sumpf herauszukommen, in den Himmel zu gelangen. Aber Gott hat die Kraft, die Tote lebendig werden lässt. Und das hat er an Christus bewiesen und das hat er an allen Gläubigen bewiesen. Dass sie aus einem toten Zustand, völlig verloren im Sündensumpf, herausgerettet wurden zu neuem Leben mit Christus. Warum? Das lesen wir in Vers 4. Er ist reich an Barmherzigkeit und voller Liebe. Er hat uns aus dem Vergehung, wo wir tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Und Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Kennt ihr diese beiden Worte? Auferweckt und mitsitzen lassen? Christus sitzt zu Rechten, wir nicht. Da bin sehr gespannt drauf. Das bedeutet, dass wir schon mitsitzen. Beides. An Christus deutlich geworden, an uns deutlich geworden. Zwei Beweise dieser großartigen Kraft, die jetzt immer noch in dir, an dir wirkt, die Fortbestand hat, die nicht nur da und einmalig an uns war. Nein, sie besteht jeden Tag. Gott macht Tote lebendig, geistlich. Und wenn du dann stirbst körperlich, wird er dich auferwecken. Und weißt du wie? Durch seine alles überragende Kraft. 1. Korinther 6, Vers 14. Durch seine Kraft wird er auch uns auferwecken zum ewigen Leben. Das war der erste Aspekt, den wir hier finden. Durch seine Auferweckung aus den Toten. Und der zweite Aspekt, den habe ich jetzt sehr zusammenfassend, sehr lang formuliert, wie wir das an Christus sehen. Und zwar im Sitzen zur Rechten in der Himmelswelt, über alles und jeden, zu allen Zeiten und auch über die Gemeinde. Daran sehen wir das. Dass Gott diese Kraft hat, um Christus einfach mal über alles zu setzen. Er hat die Macht dazu und er hat es getan. Gott hat dem Sohn die Herrschaft gegeben, indem er ihn zu Rechten erhöht hat. Und William MacDonald fasst zusammen, was das bedeutet. Zu Rechten Gottes bedeutet Vorrechtstellung, Macht, Auszeichnung, Wohlgefallen und Herrschaft. Er regiert. Und das machen uns die Verse 21 bis 23 deutlich. Lass uns mal Vers 21 lesen. Er wurde dort zu Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Diese Verse vertiefen das Ganze nochmal, um diese überragende Größe von Gottes Kraft zu demonstrieren, wie er mit seinem Sohn umgegangen ist. Erst danach, dann ab Kapitel 2, Vers 1, zeigt er, wie diese Kraft an uns Menschen wirksam wurde. Also Gott hat Christus zu seiner Rechten gesetzt, eingesetzt und ihm die Herrschaft gegeben. Und das drückt er hier eben in diesen drei Elementen aus, dass Gott Christus erhoben hat, über jede Gewalt, Macht, Kraft, über jeden Namen. Dass er alles unter seine Füße geworfen hat, Vers 22, und dann, dass er ihn über alles der Gemeinde gegeben hat. Da ist nichts auszuschließen. Gott hat Christus hoch erhoben. Er hat ihm die Herrschaft verliehen. Dass er zunächst über diese vier Bereiche, die Paulus hier nennt, hoch erhaben ist. Und er wollte begreiflich machen, wie groß Gott im Vergleich zu anderen himmlischen Wesen ist. Wenn wir diese vier Begriffe hier lesen, Gewalt, Macht, Kraft, Herrschaft, je nach Übersetzung, dann sind das im Jüdischen sehr traditionelle Begriffe, die für gewisse Engelspositionen gebraucht wurden. Hochrangige Engelswesen aus den Heerscharen Gottes. Aber auch an anderen Stellen der Schrift finden wir diese Begriffe, die nicht nur für Engelbereiche gelten, sondern auch Dämonenbereiche, aber auch weltliche Herrschaftsbereiche. Überall werden diese Begriffe genutzt. Und wir sehen, egal was es ist, Christus ist höher. Er thront darüber. Christus thront hoch über jede Gewalt, jedes Reich, jedes Fürstentum. Er thront hoch über jede Macht, das heißt die Autorität, die ausführende Gewalt. Über jede Kraft, über jede Hoheit, jede Herrschaft. Er thront darüber. Er ist erhabener, er ist größer. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass Gott seinem Sohn Jesus Christus die Herrschaft verliehen hat über jedem Namen. Sein Name ist höher, erhabener als jeder Name. Der Name steht ja immer für die Person, hat immer eine Bedeutung. Ja, Luther sagt an dieser Stelle, oder was sonst einen Namen hat. Ja, wir kennen so dieses alles, was Rang und Namen hat. Ja, darum geht's hier. Alles, was Rang und Namen hat, ist tiefer als Christus. Er thront darüber. Er ist erhabener über alles. Und es ist egal, welcher Name es ist oder wann er auch genannt wird. Ja, Paulus sagt beides. Es ist egal, welcher Name und egal wann. Ob in der Gegenwart oder in der Zukunft. Jesus Christus ist höher. Er ist erhabener als alle Namen. Kein in diesem Zeitalter genannter Name, das Gemeindezeitalter, sei es große Namen wie Luther, wie Whitfield, wie MacArthur, wie, es gibt so viele großartige Namen. Keiner ist so erhaben wie Jesus. Auch kein Name im zukünftigen Alter, was die Herrschaft im tausendjährigen Bereich und dann in der Ewigkeit meint, wird über seinem Namen stehen. Und wir können mal in die Offenbarung gehen, Kapitel 19, kurz bevor dieses Reich anbricht. Da sehen wir, warum kein anderer Name über ihm stehen kann. Offenbarung 19, Vers 16. Da kommt Jesus runter auf diese Erde und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König, der Könige, Herr der Herren. Alle Herren zusammen, alle Könige zusammen. Er ist der König darüber, er ist der Herr darüber. Jesus ist höher als jeder Herrscher und jede Autorität. Menschlich, von Engeln oder auch Dämonen. Egal wann, ob sie heute oder morgen auftritt. Christus ist weit über allem und alles. Er steht weit über Satan, den Dämonen, den Engeln. Er steht über Zeit und Ewigkeit. Er steht über allen Namen, über allen Titeln, über allen Ränken, über allen Mächten des gesamten Universums. Das ist Jesus. Und Gott hat in seiner Kraft ihm diese Macht verliehen. Das ist Gottes Kraft, dass er das kann. Und der zweite Aspekt dabei, Gott hat alles Christi Füßen unterworfen. Das geht damit einher, wenn er über allem steht, dann ist alles unter ihm. Paulus macht noch deutlich, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wenn es aber heißt, dass er alles unterworfen, ihm alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, also Gott, der Vater selbst. Sie stehen im Einklang, sie sitzen nebeneinander. Und Jesus drückt das so schön aus, als er noch im Himmel, bei der Himmelfahrtsgeschichte gewissermaßen noch auf der Erde war, wo er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat sie. Ihm wurde sie gegeben. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Das ist geschehen durch die überragende Kraft Gottes. Diese Kraft, die auch an dir, in dir wirkt. Gott hat durch diese Kraft seinen Sohn so hoch erhaben. Das Dritte, was wir sehen, Gott hat Christus über alles der Gemeinde gegeben. Das ist nochmal ein ganz spezieller Bereich, den die Bibel nennt, der unter der souveränen Herrschaft unseres Herrn steht. Gott hat Christus über alles der Gemeinde gegeben. Christus ist das alles überragende Haupt der Gemeinde. Dem, der alle Macht hat. Über jedes Geistwesen, über alles in der Schöpfung. Damit auch über dich und mich als Teil der Gemeinde. Christus steht über allem. Er ist der Herrscher über allem. Er ist der Maßstab für alle, das Haupt, die Zentrale. Die Gemeinde, wir, als so wird es beschrieben in Vers 23, sind der Leib. Er hat alles, über alles der Gemeinde gegeben, die der Leib ist. Und das ist das Bild, was Paulus hier malt. Den Leib und das Haupt, der über allem ist, über allem thront, der größer ist. Und das zeigt nochmal, wie eng diese Beziehung ist, der Gemeinde zu Christus. Untrennbar. Das gehört zusammen, das Haupt und der Leib. Das kann nicht voneinander getrennt werden. Bevor wir aber abschließen, zu diesem Punkt noch einige Anwendungen uns erarbeiten, müssen wir noch klären, was dieser letzte Teil dazu bedeuten hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade beim Lesen direkt verstanden habt. Ich habe es mehrfach gelesen und habe mich gefragt, was es denn heißt, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Von wem ist hier die Rede? Es gibt grob gesagt drei Erklärungsversuche dabei. Einmal ist Christus die Fülle Gottes, das heißt die Fülle dessen oder von dem, der alles in allem erfüllt. Also Gott, Christus ist die Fülle von Gott, sagen manche. Ich denke, das klingt ein bisschen seltsam, ist auch sonst in der Bibel irgendwo nicht vorgesehen. Andersrum ist es so, in Christus wohnt die Fülle Gottes. Ja, das lesen wir im Parallelbrief, im Kolosserbrief. In Christus wohnt die Fülle Gottes. Diese Fülle hier, so sagt auch John Stott ist das, der darüber eine kleine Ausarbeitung gemacht hat, kann einmal passiv und einmal aktiv verstanden werden. Das sind eben diese anderen beiden Varianten und die sind in der Grammatik, in der Sprache durchaus alle so zu übersetzen. Ja, wenn wir Fülle als passiven Teil verstehen, also die Gemeinde ist dann die Befüllte durch Christus. Und das ist irgendwo nachvollziehbar, denke ich, oder? So übersetzt auch die Hoffnung für alle, der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Die Gemeinde wird befüllt von Christus. Fülle alles aus, so singen wir auch in irgendeinem Lied. Ja, das ist letztlich das, was dahinter stehen würde. Wenn wir diese Fülle, ja, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, so wie es hier erst einmal steht, aber so als aktiv verstehen würden, dann würde Christus ausgefüllt durch die Gemeinde. Auch hier sagen manche, das steht so nirgendwo in der Schrift, dass irgendwie die Gemeinde etwas dazu tut, dass Christus voll wird, zur Fülle kommt, zur Reife, zur Vollkommenheit kommt. Aber wenn wir Christus und die Gemeinde, Haupt und Leib sehen, dann ist das beides zusammen. Es bedeutet, dass die Gemeinde die Ergänzung Christi ist. So wie der Leib die Ergänzung des Hauptes, so ist die Gemeinde die Ergänzung Christi. Aber man muss nur nicht denken, und das sagt William MacDonald auch wieder an dieser Stelle, dass dies bedeuten könnte, dass Christus irgendwie unvollkommen wäre. Nein, er fügt deswegen an, er ist es, der alles in allem erfüllt. Christus, das Haupt, wollte nicht ohne Gemeinde, ohne den Leib sein. Er verlangt, trotzdem, dass er in vollkommener harmonischer Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist ist, nach seinem Gegenüber. Der Bräutigam verlangt nach der Braut. Wenn gleich Christus vollkommen ist, so macht sie ihn in dem Sinne vollkommen. Und das ist die dritte Variante und ich denke, die ist auch ein Stück weit nachvollziehbar. Wie es auch immer ist. Ja, ihr dürft euch gerne nochmal damit beschäftigen. Christus füllt alles aus. Die Braut ergänzt den Bräutigam. Wie man es jetzt auch sieht, aktiv oder passiv. Es ist verständlich. Es ist beides. Auf jeden Fall. Christus. Das Haupt. Er ist es, der eingesetzt worden ist von Gott durch seine überragende Größe, seiner Kraft. Und das sollt ihr, soll ich, sollen wir als Gläubige im Fokus haben. So schreibt es auch an Timotheus, halte im Fokus, halte im Gedächtnis, wen? Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Wenn du Christus im Gedächtnis hast, im Fokus hast und durch dein Leben gehst, dann werden deine Probleme nicht weg sein. Dann werden deine Ängste und Sorgen nicht weg sein. Das wird immer wieder kommen, weil wir Menschen sind. Aber deine physischen, deine innerlichen Probleme, sie werden geringer, weil du weißt, was für eine Kraft da wirkt. Christus ist der Beweis dafür, dass du motiviert bist, dass du mit Gottes Kraft unterwegs bist und nicht auf ihn verlassen kannst. Dass er dich innerlich aufrichten kann. Und ja, wir dürfen auch dafür beten, dass er uns innerlich aufrichtet, die Kraft dafür gibt. Gott wirkt durch seine Kraft über unser Denken und Bitten hinaus. Epheser 3, Vers 20, hatten wir das gesehen. Und Christus ist der Beweis dafür, dass diese Auferweckung und diese Himmelfahrt, die wir an ihm sehen, dass diese Kraft real ist, dass sie wirkt auch an uns. Und unsere Frage ist für heute Morgen, weißt du um diese Kraft an dir in dir? Was kann Paulus den Philippern zum Beispiel schreiben? Er schreibt, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, der mich stark macht. Christus. Christus stärkt dich, damit du in allen Umständen in Zufriedenheit leben kannst. Darum geht es dort im Kontext. Paulus schreibt das, Philipperbrief, Epheserbrief, obwohl er wo sitzt? Im Gefängnis. Ich vermag alles durch den. Das heißt, ich kann alle Umstände, und er schreibt davor, ich war hungrig, ich war satt. Ich hatte nichts, ich hatte viel. Ich kann alle Umstände meistern mit dieser Kraft. Mit dieser Kraft. Er kann zufrieden und gelassen leben, weil er um dieser Kraft weiß, die an ihm wirkt. Das schreibt Paulus, obwohl er im Gefängnis sitzt. Ja, manchmal wünschen wir uns so einen Taubertrank wie bei Asterix und Obelix. Ja, das, zack, können so schön durchs Leben gehen. Paulus hat den auch nicht bekommen. Aber er schreibt genau das. Er schreibt von dieser Kraft. Weißt du von dieser Kraft? 2. Petrus 1, Vers 3 hatten wir gelesen. Was hat Christus da nochmal durch seine göttliche Kraft geschenkt? Alles zum Leben und zur Gottesfurcht. Alles zum Leben und zur Gottesfurcht hat er durch seine Kraft geschenkt. Alles hat Bestand durch seine Kraft. So wie die Apostel, und es war auch Petrus, Apostelgeschichte, mit großer Kraft Zeugnis ablegen konnten von Jesus Christus. So können ich und du das auch tun. Mit Freimut, je mehr wir dieser Kraft in uns bewusst sind. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft. Weißt du von dieser Kraft in dir? Diese Kraft hat Gott zu unserer Erlösung eingesetzt. Er wird sie zu unserer Bewahrung einsetzen und eines Tages zu unserer Verherrlichung. Und wie wird das am Ende sein? Schlag mal auf, Philipper 3, Vers 21. Wir werden was Neues bekommen, so wie Jesus es schon bekommen hat. Philipper 3, Vers 21. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Wie? Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Es ist dieselbe Kraft. Christus wirksam, an uns wirksam, die uns durchträgt, die uns auferwecken wird und die uns diesen neuen Leib geben wird. Dieselbe Kraft, die da am Wirken ist. Bis es soweit ist, haben wir wahrscheinlich noch ein Stück des Weges zu gehen. Und wie gehen wir auf diesem Weg? Hoffentlich ein Stück weit mehr mit dem Wissen um diese überragende Kraft in unserem Leben. Dass wir diesen Dienst, den wir tun, erfüllen können. Und wie tun wir das? 1. Petrus 4, Vers 11. Wir schauen mal rein. Haben wir alles gelesen noch im letzten Jahr und mir war es auch nicht mehr so bewusst. Nicht den Fokus wahrscheinlich drauf gelegt, aber wie soll unser Dienst funktionieren? 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Wozu? Was ist die Absicht, damit Gott in allem verherrlicht werde durch Christus. Durch die Kraft. Und das ist unser Weg, den wir bis ans Ende gehen. Im Dienst, im Evangelisieren, im Ausharren, immer spielt die Kraft Gottes, die Kraft durch den Heiligen Geist, der uns in uns wirkt, der ein Geist der Kraft ist, die große Rolle. Die Kraft, die Gott hatte, um seinen Sohn aus den Toten aufzuwecken, ihm Herrschaft zu geben, diese Kraft die auch in dir, an dir wirkt. Durch den Geist. 2 Timotheus 1, Vers 7, nicht ein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und so haben wir gesehen in unserem heutigen Bibeltext, diese zwei Aspekte, diese überragenden Größe der Kraft Gottes in den Gläubigen. Lass uns das als Gebetsanliegen mitnehmen, dass wir uns dieser Kraft mehr und mehr bewusst werden, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden und dass wir uns aufmachen und schauen und mehr vertiefen, nicht nur theoretisch sehen oder gehört haben, wie das an Christus passiert ist. Es gibt noch einige Bibelstellen mehr, die man dazu zu Rate ziehen kann. Du und ich, wir brauchen diesen Augenöffner. Und ich hoffe, heute Morgen war es ein Stück weit so, dieses Bewusstsein zu schaffen. Wir haben diese überragende Größe der Kraft Gottes in uns. Bete und forsche, dass es mehr wird, dass es dir größer wird, dass du sicherer, kräftiger durchgetragen bist und dich weißt bis zum Ende, bis das große Erbe kommt. Amen.